ARD. Talk mit Tees.
Also man sagt ja, Männer wollen Kinder, wie Kinder Welpen wollen. Also es ist ja auch generell nicht so, dass ich Kinder hasse.
Überhaupt nicht.
Also ich kann mit ihnen nicht so viel anfangen, ich bin manchmal mit ihnen überfordert. Also es ist wirklich, wenn ich mit meiner besten Freundin spreche, und meine beste Freundin hat auch ADHS, Grüße gehen raus, und es ist wirklich immer genau der gleiche Gesprächsverlauf und eine Stunde später landen wir dann wieder so bei dem Thema, wo wir eigentlich angefangen haben. Ich finde das auch so lustig, so, es gibt ja immer so Männer, die so negativ kommentieren bei mir, die dann sagen so, ja, du wirst dann später noch alleine mit einer Katze enden, wo ich mir denke so, willst du mich gerade damit bedrohen, dass ich eine gute Zeit haben könnte? Manchmal habe ich es mir irgendwie eingeredet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit wem zusammen war, der gemeint hat, dass er unbedingt gerne mal Kinder hätte, dann dachte ich mir so, ja, vielleicht, aber irgendwie hat es sich nie nach mir angefühlt. Also es hat sich immer angefühlt wie ein Kompromiss, wo ich dann am Ende den Kürzeren ziehe.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich habe das Glück, mir all die Menschen einladen zu können, die ich spannend finde. So wie Julia Brandner, die ist österreichische Stand-up-Comedian und Autorin. Sie ist 29 Jahre alt, lebt aktuell in Berlin und hat sich vor einem Jahr sterilisieren lassen. Da gab es auf Social Media so manchen Aufschrei, als sie das vorher angekündigt hatte. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben, das heißt, sehr lustiger Titel, I'm Not Kidding. Darin hat sie darüber geschrieben, warum sie keine Lust auf Kinder hat und sich dafür auch nicht entschuldigen will. Wir haben uns in Berlin getroffen, das ist ihre Wahlheimat. Und ich war total gespannt auf sie, weil sie so klar ist in dem, was sie möchte. Außerdem liebe ich diesen österreichischen Dialekt. Und dazu ist sie einfach sehr witzig. Wir konnten auch gemeinsam einen Blick auf ihre Tattoos werfen, denn hinter jedem Motiv versteckt sich natürlich auch wieder eine Geschichte. Und was die Sterilisation angeht, war wirklich überraschend, welche Hürden sie da überwinden musste, um diese dann letztendlich durchführen zu lassen. Und warum hat sie das überhaupt öffentlich gemacht? Ein super spannendes, aber auch witziges Gespräch.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Hallo, danke für die
Einladung. Servus. Julia ist ja mein Lieblingsname immer schon gewesen.
Ach, wirklich?
Ja. Gilt das auch bei dir für Christian?
Ich habe tatsächlich sogar einen Comedy-Bit über Christian. Es ist nicht so wohlwollend tatsächlich.
Das habe ich mitbekommen.
Ach so, also, deshalb fragst du.
Ja, wenn immer einer herhalten will, sagst du, da kommt irgendein Christian daher.
Ich meine aber nur Christians mit CH.
Super.
Ja.
Habe ich mir gedacht.
Hatte ich drauf gehofft. Ja. Das war mir ganz wichtig, das jetzt noch klarzustellen.
Ja, aber du hast auch mal einen Jürgen gedisst. Jürgen kommt in die
Jürgen
gleiche
kommt,
Kategorie. Jürgen
kommt in die gleiche Kategorie. Harald ist auch sehr beliebt. Manfred auch.
Ja. Julia, ach so, bevor ich es vergesse, danke nochmal für das Weihnachtsgeschenk.
Für welches Weihnachtsgeschenk?
Zum Glück hast du ja allen Männern zu Weihnachten geschenkt,
also,
dass du noch mit ihnen redest.
Du kennst meinen eigenen Instagram-Content besser als ich selber. Das habe ich schon ganz verdrängt.
Also, ja.
Seitdem mit keinen Männern mehr geredet.
Also als ich das dann gehört habe, jetzt neulich gesehen habe, wusste ich, alles klar, kann nichts mehr schief gehen. Sie wird mit mir sprechen.
Ja, super gerne, ich freue mich total darüber.
So, wir sind in Berlin, deiner neuen Heimat. Was macht die Wohnung? Bist du inzwischen irgendwo angekommen?
Ich bin irgendwo angekommen, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Mietvertrag mit mir als Haupt- und einziger Mieterin. Es war eine Prozedur, aber ich habe sie überlebt. Und halbwegs unbeschadet überstanden.
Denn zwischendurch war es mal eng. Das habe ich doch auch mitbekommen. Du wurdest irgendwie vor die Tür gesetzt.
Ja.
Von einer Freundin oder Bekannten. Ich weiß gar nicht genau. Was war die Sache?
Die Sache war, eine Freundin, beziehungsweise wie es ein guter Freund von mir gesagt hat, eine zukünftige Vergangenheitsperson, die hat gemeint, dass ich ihre Wohnung übernehmen könnte, weil sie mit ihrem Freund zusammenzieht. Einen Tag bevor ich einziehen hätte sollen, hat sie mir eine 10 Minuten lange Sprachnachricht geschickt, dass ich jetzt doch nicht einziehen kann, weil ihr Freund so psychische Probleme hat. Das hat sich auch gar nicht abgezeichnet in 1,5 Jahren Beziehung. Das kam ganz überraschend. Und dass ihre Therapeutin dann meinte, dass sie die Wohnung bitte behalten soll. Und da habe ich natürlich schon mein WG-Zimmer damals gekündigt gehabt. Ja, dann war ich da 2 Monate in dieser Wohnung drin, weil sie da eh dann weg war. Dann hat sie mir alle 2 Wochen so einen neuen Termin genannt, wann sie die Wohnung wieder braucht. Und das war dann alles ein bisschen chaotisch und ich bin jetzt aber froh, dass ich da weg bin.
Und dann wurdest du aber ein bisschen böse auch, oder?
Ja, schon. Ja, also es war halt psychisch dann sehr belastend, weil alle 2 Wochen heißt, du kannst es doch bis Jahresende haben und dann 2 Wochen später ist so, ich bräuchte es doch nächste Woche wieder. Also es war dann halt irgendwie so, jeden Tag bin ich aufgewacht und habe keine Ahnung, wie lange ich da jetzt noch bleiben kann.
Okay, jetzt hast du aber eine gefunden.
Ja. Und vielen Dank an meine Follower dahingehend.
Und aus deinem Buch weiß ich ja auch, dass du selbst in das Anschreiben an den Wohnungsvermieter wirklich auch mit hineingenommen hast, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst.
Genau.
Weil du sterilisiert bist.
Ja, ich habe mir da ein paar Vorteile davon versprochen.
Wie viel Überwindung hat es erstmal gekostet, das mit reinzuschreiben? Das klingt ja auch gleich schon so ein bisschen so cheesy, ein bisschen schleimerisch, oder?
Ach, da scheiße ich mir nichts. Also da denke ich mir, jo, alles, was mir jetzt einen Vorteil verschafft, ich möchte nicht obdachlos sein. Alles, was mir einen Vorteil verschafft, das nutze ich jetzt gnadenlos aus.
Und hat es gefruchtet?
Es hat gefruchtet, ja. Also in meinem Haus sind tatsächlich auch, also ein Kind ist da. Ein Kind ist da, sonst sind es nur kinderfreie Menschen in meinem Alter.
Warum Berlin eigentlich? Wann war der Move?
Also ich habe mich schon 2012, glaube ich, in Berlin verliebt. Mhm. Irgendwie, nein, sogar früher. Früher war das. Mit 12 habe ich mich in Berlin verliebt. 2012 hat sich die Liebe dann irgendwie noch einmal vertieft. Und irgendwie hat es mich schon mal so nach Berlin gezogen.
Ja.
Und ich wollte da schon immer mal leben. Mein Opa lebt auch hier. Also Entschuldigung, ich muss Großvater sagen, falls er das jetzt hört. Er möchte gerne Großvater genannt werden, das respektiere
ich. Wirklich? Ach, Opa ist doch total schön. Bei
ich
Opi,
auch.
Das ist wieder was anderes. Genau wie Mütter, die
ja
auch nicht gerne Mutti genannt werden.
Ja, meine Mutter wird sich... Ja, die würde sich an den Kopf greifen, wenn ich sie Mutti nennen würde.
Aber du nennst sie beim Vornamen dann?
Nein, ich sag Mama.
Ah, du sagst Mama, okay.
Ja, die Mama.
Mutti?
Oh Gott,
das mögen die nicht.
Nein, also ich verstehe auch warum.
Ja, und ja. Opa finde ich neutral. Opi, verstehe ich, so ein Opi.
Genau.
Genauso wie irgend so ein Christian.
Ja, genau.
Ja, so ein Opi,
ja.
Das verstehe ich.
Ja, aber er möchte gerne Großvater genannt werden, ich respektiere es. Und der wohnt jetzt auch in Berlin, also der wohnt schon sehr, sehr lange in Berlin. Meine Stiefoma wohnt da auch. Also,
aber alles Österreicher?
Meine Stiefoma ist Berlinerin. Und also mein Opa hat eine Berlinerin geheiratet und Klassiker, die Liebe hat ihn hergeführt. Und mich, die Liebe zu Berlin auch irgendwie.
Okay, dann kanntest du Berlin ein bisschen.
Ich kannte Berlin schon sehr gut. Also ich war auch jedes Jahr mindestens einmal da und meistens öfter. Und jetzt dann beruflich natürlich auch noch einmal öfter, weil ich bin ja Stand-Up-Comedian und da ist die Szene einfach viel besser.
Stimmt.
Ja, du hast viel mehr Auftrittsmöglichkeiten. Du kannst in Berlin theoretisch 5-mal an einem Abend auftreten. Und in Wien hast du wirklich Glück, wenn du 5-mal in einer Woche auftreten kannst. Und das sind schon ganz andere Verhältnisse.
Was gibt es, was du an Wien hier in Berlin vermisst?
Denn das Leitungswasser.
Du hast ja in Wien vorher gewohnt. Das Leitungswasser.
Das Leitungswasser. Das Wiener Leitungswasser ist das beste Leitungswasser der Welt.
Das ist ja super interessant, weil ich neulich erst mit einem Wassersommelier gesprochen habe.
Mhm, cool.
Und da habe ich erst mal kapiert, wie unterschiedlich Wasser schmecken kann. Mhm. Also es war mir, ich trinke ganz viel Wasser,
ja,
auch
ja.
Leitungswasser. Wichtig. Die ganze Zeit. Mir war das überhaupt nicht klar, aber das ist ja eine komplette Wissenschaft und krass, wie unterschiedlich diese Wässer sein können.
Total. Und das Wiener Hochquellwasser, Fun Fact, das haben wir der Pest zu verdanken. Nee, oder der Cholera. Der Cholera haben wir es zu verdanken. Irgendeine Pandemie von den beiden. Weil sie draufgekommen sind, dass es gut ist, wenn Menschen sauberes Wasser trinken. Und dann haben sie da irgendwelche Wasserleitungen gelegt und daher stammt das gute Wiener Hochquellwasser.
Kannst du das beschreiben, was an dem Wasser jetzt anders ist? Also schmeckt es mehr nach Mineralien? Sind da mehr Mineralien drin als im deutschen Leitungswasser?
So genau kann ich es gar nicht sagen. Ich finde es einfach irgendwie frischer.
Frischer, interessant.
Also ich find den Geschmack frischer. Ich finde es ein bisschen weicher. Und ich freue mich jedes Mal, so wenn ich nach Wien komme, ich haue mich erstmal so kurz unter den Wasserhahn. Und freue mich dann immer so das richtig gute Wiener Leitungswasser zu trinken. Und in Wien gibt es auch in der Stadt überall im Sommer so Wassersäulen, wo man auch eben Wasser trinken kann oder seine Wasserflasche auffüllen kann.
Ja.
Und die vermisse ich in Berlin auch so ein bisschen.
Na gut, das kannst du in Berlin auf jeder Toilette, streng genommen. Man will
ja
nicht immer das machen auf der Toilette,
immer.
Aber das Leitungswasser ist natürlich 1A.
Ja, apropos Toilette, das ist auch etwas, was ich in Wien vermisse. In Wien stinkt es nicht überall nach Pisse. Das
ehrlich?
Ja. Wien ist sehr sauber.
Ja gut, natürlich. Wien ist ja. Wien ist vornehm.
Ja. Wien ist vornehm, Wien ist sehr schön. Wien ist ein großes Freiluftmuseum, aber es ist auch sehr klein.
Ja. Und was so Taxifahrer und Bäcker angeht, musstest du dich auch gar nicht groß umgewöhnen. Gell, diesem in beiden Städten gleichermaßen schlecht gelaunt.
Ich finde, die sind beide besser als ihr Ruf, ehrlich gesagt.
Ja? Okay,
ja. Also ich mag, vielleicht mag ich das auch einfach, so diesen Wiener Grant, den liebe ich ja. Und die Berliner Schnauze, die liebe ich auch. Also ich merke das gar nicht so. Für mich ist das irgendwie nett.
Da hast du wahrscheinlich einfach, das war deine Schule, da hast du gelernt zu parieren.
Wahrscheinlich.
Weißt du? Deswegen.
Wahrscheinlich. Ich bin mit Köln zum Beispiel sehr überfordert. Weil die Kölner sind mir zu fröhlich. Ich verstehe das immer nicht. Also da denke ich mir immer, geht's euch gut? Also offensichtlich geht's euch gut, offensichtlich geht's euch besser als mir. Aber ich frage mich dann immer so, ist da jetzt irgendwas faul? So muss ich jetzt Angst haben. Ja, jetzt habe ich mich daran gewöhnt und jetzt mag ich sie auch. Und jetzt verstehe ich auch, was alle Welt so an den Kölnern findet. Ich finde die mittlerweile auch total nett und freundlich. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um mich daran zu gewöhnen.
vor allem auch an die Stadt an sich. Ne? Ich meine, du kommst
ja,
aus dem schönen Wien.
Die stinkt noch mehr als Pisse als in Berlin.
Ja. Das Schöne ist, ja, deine Sprache ist einfach sehr deutlich.
Ja.
Also, weißt du, sehr deutlich. Was allenfalls überrascht, wenn man bedenkt, dass du 8 Jahre lang auf einer katholischen Mädchenschule warst.
Ach, das überrascht überhaupt nicht, wenn man da einmal drinnen war. Da lernt man wirklich sehr viel fürs Leben. Und
wirklich? Wie sieht es aus? Inside katholische Mädchenschule in Österreich. Wo war das eigentlich? Innsbruck, Linz?
Innsbruck
wo warst
das.
Du? Das war in Innsbruck.
Genau, das war in Innsbruck. Und man lernt viel über Mobbing und Intrigen. Also man kann sich es ungefähr so vorstellen wie so eine Staffel Downton Abbey vom Drama-Faktor her. Und wie den Film Mean Girls, so ein bisschen vom Gemeinheitsfaktor her. Also danach war ich auch erst einmal so komplette Antifeministin. Da dachte ich mir so, oh Gott, wenn alle Frauen so sind, bitte nehmt ihnen das Wahlrecht wieder ab. Also mittlerweile habe ich da meine Meinung zum Glück sehr stark geändert wieder. Aber also ich hatte dann wirklich gar kein gutes Verhältnis zu Frauen am Ende. Einfach, weil ich gemerkt habe, wie schlimm die sein können. Also gerade so untereinander, wie viel Mobbing da herrschen kann und wie viel Missgunst und ja, wie viel schlechte Energie auch einfach.
Erlebst du das heute auch noch teilweise so?
Zum Glück nicht mehr.
Also du magst ja jetzt eigentlich Frauen, ja streng genommen, noch etwas lieber als Männer. Also
ja.
Wenn man mal sich entscheiden müsste.
Wenn man sich entscheiden müsste, ja, würde ich sagen, ja.
Ja.
Es ist schon meine liebere Bevölkerungsgruppe, weil ich mit denen jetzt mittlerweile einfach viel weniger schlechte Erfahrungen mache. Also gerade so in der Comedy-Szene, Frauen untereinander sind ganz toll zueinander.
Ja?
Ja.
Ach okay, das ist ja toll.
Ja, also ich habe da das Gefühl, die unterstützen sich gegenseitig. Und da gibt es nur so ein, zwei, wo ich sagen würde, da bin ich vorsichtig bei denen. Aber beim Rest,
okay.
Ja, die sind alle super.
Haben weibliche Comedians, ist ja doppelt gemoppelt, haben Comedians Nachteile, sage ich mal, was das Buchen angeht, was die Shows angeht, die Möglichkeiten aufzutreten? Oder, weil wir haben so viele Comedians.
Ja.
Also ich würde sagen, das ist fast schon 50-50 vom Gefühl her. Wahrscheinlich ist es nicht so.
Ist es nicht so.
Ist es nicht so. Okay, gut.
Also es kommt sehr stark darauf an, wen du fragst, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Also wenn du männliche Comedians fragst, die würden sagen, ja, Frauen haben es viel besser, weil bei jeder Show braucht ja mindestens eine Frau. Da denke ich mir so, jo, aber dafür gibt es halt dann vier Männer.
Männer.
Also
total.
Ich weiß jetzt nicht, ob wir es als Frauen deshalb besser haben. Es gibt ja immer nur so rein männliche Comedy-Shows, die dann einfach nur so als Comedy-Show gelabelt werden. Aber wenn es eine rein weibliche Comedy-Show gibt, dann ist es nie eine Comedy-Show. Das ist immer ein Ladies-Special. So, als wär's so außergewöhnlich, wenn
ja.
Da jetzt Frauen Comedy machen.
Hat das auch manchmal Vorteile, wenn so ein Frauenspecial auch besonders hervorgehoben wird?
Also die Stimmung ist meistens besser bei solchen Shows, habe ich das Gefühl.
Warum wohl?
Weil mehr Frauen im Publikum sitzen und also ich habe das Gefühl, Frauen fürs Publikum sind bombastisch, weil Frauen trauen sich mehr zu lachen. Frauen lachen meistens lauter und Frauen sind sich meistens nicht zu cool dafür. Und ich habe das Gefühl, die Stimmung ist immer besser, je höher der Frauenanteil im Publikum ist.
Mhm. Gilt das auch für männliche Comedians dann?
Ja, schon.
Ne?
Ja, also ich finde, die haben schon noch so Vorteile, weil du als Frau noch immer ein bisschen mehr darauf achten musst, wie du jetzt wirkst. Und gerade, also wenn du als Frau jetzt auch noch irgendwie sehr auf dein Äußeres achtest, dann wirst du auch, sagen wir mal, sehr schnell abgestempelt. Und es halten sich ja so sehr viele Vorurteile über weibliche Comedians. So, ja, die reden ja alle nur über ihre Periode, die reden alle nur über das Dating. Da denke ich mir so, ja, männliche Comedians reden auch alle über Pornos. Also das stößt irgendwie niemandem so negativ auf. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das so wirklich so mit zweierlei Maß gemessen wird. Also wenn ein männlicher Comedian eine Dating-Story erzählt, dann ist es irgendwie weniger negativ konnotiert, als wenn es jetzt eine weibliche macht.
Ach wirklich? Hätte ich nicht gedacht.
Ja, also man muss sich ja nur mal so Kommentare unter Instagram-Videos von weiblichen Comedians anschauen. Da heißt es auch immer so, ja, warum reden weibliche Comedians immer nur über das Dating? Bei Männern steht das irgendwie nie drunter.
Mhm.
Oder so der Klassiker, das Ellen-Frau steht für lustig. Wo ich mir auch denke, wo ist das Ellen-Mann? Ja, haben die nicht ganz zu Ende gedacht.
Du hast aber sogar ein ganzes Buch danach benannt. Also so schlecht fandest du den Spruch dann nicht.
Ja, ich habe mir gedacht, so dann, wenn mir das dann jemand vorwirft, so dass alle Frau steht für lustig, dann kann ich sagen, danke, dass du meinen Buchtitel zitierst. Das macht dich ja doch irgendwie dann geistreich.
Ja, du bist aber, nachdem du dann deinen Schulabschluss hattest, deine Matura, bist du direkt aus der Kirche ausgetreten.
Ja.
Und zwar wirklich direkt, oder?
Ziemlich genau, ja. Also ich glaube so vielleicht eine Woche später.
Und ich dachte sogar am gleichen Tag.
Nein, am gleichen Tag, da habe ich mich einfach zu sehr gefreut, dass jetzt die Schule vorbei ist.
Ja.
Ja, das war so eine Woche später, da habe ich mich so mit einer Freundin verabredet und dann sind wir da gemeinsam ausgetreten.
Und wer hat es dann letztendlich deiner Oma beigebracht?
Ich weiß es nicht. Also ich habe meine Oma hat das, es steht ja auch in dem Buch drinnen, so,
ja, dass
ich
nicht weiß, ob meine Oma das weiß. Bei der Kirche,
die ist sehr engagiert bei der Kirche und meine Oma hat mir dann aber geschrieben, nachdem sie das Buch gelesen hat, war sie so, ah Julia, ich habe das doch schon längst gewusst. Also es ist ja überhaupt nicht mein Thema. Also, ich akzeptiere das total. Es ist nicht mein Problem. So, also ich bin auch nicht mit allem einverstanden, was in der katholischen Kirche läuft, aber ich hab mich dann entschlossen, das von innen zu infiltrieren und dass ich da einfach präsent zeige und dass ich dann von innen dagegen angehe, aber ich verstehe auch total, wenn du austrittst und damit nichts zu tun haben willst.
Dann war deine Oma eigentlich cooler, als du gedacht hast.
Meine Oma war viel cooler, als ich gedacht habe und da muss ich auch wirklich sagen, meine Oma wird von Jahr zu Jahr auch cooler und die wird entspannter mit so vielen Dingen, die ich ihr am Anfang so gar nicht zugetraut hätte. Also ich habe gedacht, meine Oma ist viel konservativer und viel starrer in ihren Strukturen, in ihren Denkmustern, aber überhaupt nicht. Meine Oma ist total offen und cool.
Du hast es noch nicht gemerkt am Anfang.
Ja, habe ich mir schwer getan. Und das, falls meine Oma das jetzt hört, Oma, es tut mir sehr, sehr leid, ich habe dich falsch eingeschätzt. Und ja.
Ist es die Mutter deiner Mutter?
Nein, das ist die Mutter meines Vaters. Mit der Mutter meiner Mutter will ich gar nichts zu tun haben. Die ist
ich verstehe.
Sehr schwierig.
Ich verstehe. Die andere, also, denn ich hatte gedacht, na, vielleicht kommt der Humor von mütterlicher Seite. Denn deine
der Humor
Mutter,
kommt auch von mütterlicher Seite.
Deine Mutter ist auch eine ganz lustige. Du hast diesen einen Satz geschrieben in dem Buch und den fand ich auch wirklich ganz schön. Sie hat nämlich zu dir gesagt, als du irgendwann geäußert hast, ich möchte keine Kinder kriegen. Da meinte sie, also du musst ja schon mal nicht auf die Kinder aufpassen. Du musst es nur rauspressen, den Rest machen wir schon.
Ja, genau.
Und da habe ich gedacht, das ist eine lustige Mutter.
Die Mama ist total lustig und da kann ich auch eine witzige Story dazu erzählen, wo ich angefangen habe, Stand-up-Comedy zu machen. Da saß ich dann bei meinem Vater und meiner Stiefmutter zu Hause, so zu Weihnachten. Und dann haben sie mich darüber ausgefragt, wie das jetzt ist, so Stand-up-Comedy zu machen. Und meine Stiefmutter sagt so, aber den Humor hast du von deiner Mama, oder? Und schaut meinen Vater an und meint so, weil du bist ja gar nicht witzig.
Weil das stimmt.
Und mein Vater meinte auch so ganz trocken, ja, stimmt.
Das stimmt.
Das fand ich dann aber auch wieder ganz lustig, muss ich sagen. Und mein Stiefvater ist vor allem mega lustig.
Der Stiefvater der Berliner.
Das ist mein
Ach
Opa.
Ach, das ist, Entschuldigung, aber ich kriege deine ganze Familie.
Ja, meine Familie ist ein bisschen kompliziert.
Dein Stiefvater.
Ja, ja, genau.
Was ist typisch für den?
Ach, der hat so einen mega trockenen Humor einfach. Der ist, also ich hatte mal eine Blinddarm-OP und dann haben sie mir so diesen Katheter entfernt. Und meine Mama und er saßen so neben meinem Bett und dann meinte meine Mama so, ja, tut das nicht voll weh, den Katheter zu entfernen? Und ich war so, nee, das ist wie, als würdest du einen Tampon rausziehen. Und mein Stiefvater schaut mich einfach nur an und sagt so, okay, anderes Beispiel. weil er sich halt gar nicht so mit identifizieren konnte.
Okay, anderes Beispiel. Oh, das ist sehr, sehr, sehr schön.
Ja, mein Stiefvater, bester Mann, liebt ihn.
Deine Mutter hatte ja nie ein Problem damit, dass du dann beschlossen hast, schon relativ früh, ich lasse mich sterilisieren. Ich weiß sowas von genau, dass ich nie Kinder haben möchte. Ja. Für deine Mutter war das von Anfang an.
Ja, also am Anfang glaube ich schon, dass es ihr so ein bisschen wehgetan hat, weil sie schon ganz gerne Kinder gehabt hätte.
Hast du Geschwister?
Nein.
Oh no.
Keine leiblichen. Also ich habe nur Stiefgeschwister.
Okay.
Mein Stiefpapa hat noch einen Sohn, meine Stiefmutter hat einen Sohn und eine Tochter. Also ja, gibt schon noch andere. Aber mein Stiefbruder zum Beispiel, da schaut es auch eher schlecht aus mit dem Kinderwunsch.
Ja, der Michael?
Ja, genau.
Heißt der Michael?
Ja. Er heißt tatsächlich Michael, ja. Wie mein Vater,
ich glaub,
und mein Onkel.
Ich glaube, du hast es halt geschrieben, meine ich. Und ich erinnere mich nur, dass der Michi oder Michael, ich weiß nicht.
Genau.
Du nennst ihn den Michi, ne?
Ja, Michi Strichi. Michi Strichi mag er ganz gerne, wenn man ihn so nennt.
Weil? Ist er so dünn?
Na, gar nicht. Der ist eigentlich total trainiert, aber dieser Spitzname hat sich in der Kindheit durchgesetzt für ihn. Okay. Und dabei sind wir irgendwie geblieben.
Welchen Spitznamen hattest du?
Mein Stiefvater hat mich oft Julius genannt.
Julius?
Ja, ich weiß auch nicht.
Er hatte sich halt so sehr einen Jungen gewünscht.
Das glaube ich gar nicht einmal. Ich hatte, glaube ich, auch so eine Phase. Also ich habe halt immer gerne blau getragen und war halt nicht sehr mädchenhaft so als Kind.
Ja.
Und ich glaube, deshalb hat sich das auch durchgesetzt.
Du hast es ja damals öffentlich gemacht und jetzt sogar ein ganzes Buch über dieses große Kapitel in deinem Leben geschrieben.
Genau.
Dass du dich mit 28, vor knapp 2 Jahren war das?
Ja,
bist du 30 jetzt, oder? Oder
bald.
29 noch?
29 noch.
Noch 29?
Noch.
Okay.
Ganz knapp.
Du hast dich auf jeden Fall sterilisieren lassen.
Ja.
Warum bist du damit rausgegangen? Also warum hast du es so öffentlich gemacht?
Es war,
man hätte es ja nur für sich selbst machen können,
klar,
und niemandem davon erzählen. Wäre auch gegangen.
Hätte man natürlich gekonnt, klar. Absolut. Aber dann hätte ich dieses Buch nicht schreiben können. Nein, es war halt so, dass ich schon am Anfang einmal gefragt habe, wegen eines Beratungstermins für eine Sterilisation. Und dann ist mir der verwehrt worden, weil es geheißen hat, ich bin zu jung, um diese Entscheidung treffen zu können. Und ohne ein psychiatrisches Gutachten darf ich das nicht machen. Und das hat mich dann so aufgeregt, dass ich mir gedacht habe, irgendwie muss da jetzt jemand darüber schreiben, wie Frauen schon mal wieder bevormundet werden von der Medizin.
dann hat sich aber auch gleich so eine Mission quasi in dir gemacht, oder?
Ja, ja, ist ja, ich bin so eine kleine Revoluzerin.
Ja, ja, ist ja auch toll. Ja. Also letztendlich. Wann hat es angefangen, dass du zum ersten Mal gedacht hast, ich will nie Kinder haben? Also wenn man es mit 7 denkt, dann kann das ja noch keiner ernst nehmen.
Ja, ich habe das Gefühl, das ist bei mir so in den Werkseinstellungen drin.
Bist du Montagsmodell oder wann bist du auf die Welt gekommen?
Ja, tatsächlich am Montag.
Bist du Montagsmodell?
Ja, ich bin Montagsmodell tatsächlich.
Das hat keiner eingebaut, diesen Kinderwunsch.
Ja.
Der wurde nicht eingebaut in der Fabrik damals.
Ja, voll.
Verstehe.
Ist so. Nee, eben einer meiner schwulen besten Freunde, der meinte auch so, wann er gemerkt hat, dass er schwul ist, das ist bei mir in den Werkseinstellungen drin. Und den Spruch finde ich so toll, den habe ich übernommen. Und also bei mir war das schon von Anfang an irgendwie so. Also ich war im Kindergarten immer überfordert mit den anderen Kindern.
Was ja wirklich ungewöhnlich ist. Weil Kinder brauchen ja Kinder.
Ja,
was ja noch ein ganz anderes Kapitel ist. Aber Kinder brauchen ja Kinder in der Regel.
Voll, also da haben sie auch schon gesagt, dass meine Mutter mit mir doch bitte zu einer Psychologin gehen sollte, weil es nicht ganz normal ist, dass ich mich so absolut nicht mit den anderen Kindern so unterhalten konnte, mit denen identifizieren konnte und die eher mal gemieden habe. Also wir sind jetzt dran an der Autismusdiagnose. Also wir glauben schon, da könnte schon ein bisschen was sein.
Ach so, jetzt noch mit fast 30?
Ja.
Machst du Tests?
Ja, ja, klar, man muss sich ja selber ein bisschen kennenlernen. Also
wie aufwendig sind diese Tests?
Weiß ich noch nicht.
Ich hätte gedacht, da geht man mal 4 Stunden irgendwo hin und danach hat man eine Diagnose.
Ja, beim ADHS-Test auf jeden Fall, den habe ich schon gemacht. Mhm. Also für mich waren es
positiv?
Ja.
Okay.
Ja, auf jeden Fall positiv. Also es war ein 7-Stunden-Test.
Krass. Mhm. Was wird da also getestet genau? Also zum Beispiel?
Dein Kurzzeitgedächtnis wird getestet. Also ich muss ja zum Beispiel so türkisch Vokabeln lernen und mir so viele wie möglich merken in einem gewissen Zeitraum. Das habe ich aber super gemacht, weil irgendwie, also sie hat dann gemeint...
Türkisch?
Ja, türkisch, lustigerweise.
Witzig.
Ja, ja. Konnte ich ganz gut. Aber auch so Übungen im logischen Denken und auch so Impulsivität wird so ein bisschen getestet. Oder ein Test, wo es bei mir ganz eindeutig war, dass das ADHS ist, ich habe so ein Blatt Papier bekommen, mit so verschiedenen Symbolen und bei Symbolen, die auf die eine Art ausgestaltet waren, muss ich sie unterstreichen und bei den anderen musste ich es auslassen. Und das ging halt über so zwei Seiten.
Ja.
Und am Anfang habe ich das sehr gut gemacht und dann so ab einer halben Seite habe ich halt immer mehr Fehler eingebaut, weil die Konzentration mit der Zeit einfach so nachlässt, weil diese Aufgabe zu langweilig wird, als dass man sich darauf konzentrieren könnte. Das ist jetzt natürlich absolut nicht wissenschaftlich und das ist jetzt bitte für niemanden im Alltag nachzumachen.
Nein, man kriegt nur einen kleinen Eindruck einfach davon.
Nein, ich meine jetzt ein absolut sicherer Test, wie man es auch sehr gut feststellen kann, ist, wenn man einfach mal, das ist jetzt sehr berlinerisch, wenn man einfach mal eine Line Koks zieht und dann schaut, ob es wirkt.
Ist es so?
Ja, also am Anfang, die hat auch gleich am Anfang gefragt, ob ich mal irgendwas genommen habe. Dann habe ich gesagt, so ja, einmal so zum Ausprobieren, weil es hat sich gerade angeboten, wie gesagt, nicht zu Hause nachmachen. Und dann hat sie gemeint, so ja, und wie hat es gewirkt? Und dann meinte sie so, ich bin davon müde geworden und bin schlafen gegangen. Und das ist ja die Wirkung, die Kokain überhaupt nicht haben sollte.
Ach, das ist ja interessant.
Genau.
Also nicht wissenschaftlich, aber durchaus.
Ja, also es ist schon tatsächlich belegbar. Schon wissenschaftlich.
Ach, es ist sogar wissenschaftlich.
Ja, weil Kokain und Ritalin haben eine ähnliche chemische Struktur.
Ja.
Und Ritalin wirkt ja bei ADHS dann auch total anders als bei Leuten, die das nicht haben.
Kurz zu diesem ADHS, da verbirgt sich ja eigentlich so viel darunter. Also wie macht sich das bei dir bemerkbar, dass du ADHS hast? Dass du dich nicht konzentrieren kannst.
Sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne.
Also wirklich sehr kurz.
Ja.
Wenn wir jetzt hier eine Stunde zusammensitzen, ist schon schwierig.
Das kommt drauf an. Also wenn das Gespräch interessant ist, dann bin ich total dabei. Und also bisher bin ich total dabei.
Ja,
also
geiler Test jetzt
das
auch
ganz
hier.
Toll. Ja, ja,
für mich auch eine Herausforderung jetzt.
Nein, ich finde, du machst das total super. Das möchte ich dir gerne dazwischen feedbacken. Ich finde das wirklich super. Und also bei mir ist es auch so, ich vergesse einfach total viel.
Ja.
Das war in der Kindheit auch schon so. Also das ist bei mir jetzt nicht durch Social Media. Also natürlich hat das jetzt nicht gerade gut getan, das kann man schon auch nicht abstreiten. Aber es war bei mir schon immer so, dass ich einfach sehr viel vergessen habe. So meine prägendste Kindheitserinnerung war, dass meine Grundschullehrerin mich einmal so richtig angeschrien hat und vor der ganzen Klasse zusammengefaltet hat, dass ich ohne Taschenkontrolle nicht mehr zur Tür rausgehen darf, weil ich immer meine Sachen für die Hausaufgaben in der Schule vergessen habe. Und meine Mama hat das dann tatsächlich angestoßen, dass in diese Taschenkontrollen stattfinden. Das Problem ist nur, meine Mama hat halt auch ADHS und meine Mama hat dann vergessen zu kontrollieren, ob ich die Hausaufgaben wieder in die Schule mitnehme. Also es hatte effektiv überhaupt keinen Sinn.
Trotz allem hast du die Matura geschafft.
Ja, weil die Psychologin damals, die das ADHS getestet hat, meinte, man sollte mich auch auf Begabung testen.
Ja.
Also ich habe halt bei vielen Dingen mehr Glück als Verstand und kann mir viele Dinge trotz ADHS sehr gut merken. Also ich kann mir zum Beispiel so operative Dinge kann ich mir nicht gut merken. Also so, wo ich meine Schlüssel hinlege, wann ich wo sein muss.
Und das ist Kurzzeitgedächtnis fast schon.
Ja, also, ja voll. Ja. Aber wenn mich ein Thema interessiert, also ich kann dir heute nur sagen, wer wann den Eurovision Song Contest gewonnen hat. Da bin ich relativ gut drin.
1992?
Ab 2010 muss ich dazu sagen.
Okay, 2011?
Deutschland. Nee, Aserbaidschan.
Ach,
2010 hat Deutschland gewonnen. Das war in Düsseldorf.
Welcher Song war das noch? Aserbaidschan. War es Running?
Running Scared.
Running Scared war das, okay.
Elle und Niki, weil niemand weiß, warum die gewonnen haben, aber sie haben gewonnen.
Und wann hat Conchita gewonnen?
2014.
Ah, das weißt du natürlich.
Ja, natürlich.
Ich
stelle jetzt auch die These auf und sage, Österreich gewinnt dieses Jahr wieder.
Wegen des deutschen Songs? Das sind ja zwei Österreicher.
Achso, nein, wegen des österreichischen Songs.
Welcher ist das?
Wasted Love von JJ.
Habe ich noch nicht gehört.
Ist sehr gehypt auch, also ist auch unfassbar gut, finde ich.
Interessant.
Ist in den Wettquoten aktuell auf Platz 2, aber es wird ein Juryliebling, also die werden dann auf Platz 1 katapultieren.
Hinter?
Schweden.
Oh, die Schweden sind immer da.
Die Schweden sind,
sind immer mit irgendwas dabei.
Ja, aber die Schweden haben dieses Jahr gar keinen so aufpolierten Popsong. Die haben jetzt tatsächlich drei Finnen, die einen schwedischen Song über Sauna hinschicken. Und das finde ich auch sehr lustig.
Und wir haben zwei Österreicher.
Ja, zwei Österreicher. Ja. Und ich finde, die verdienen den Hass, den sie bekommen, überhaupt nicht. Ich finde den Song cool.
Also, wir waren jetzt gerade beim ADHS.
Ja.
Muss ich selber
jetzt sind wir auch abgeschweift.
Jetzt muss ich kurz mal selber überlegen.
Das war voll die ADHS-Diskussion gerade.
Also, es ging ja eigentlich um deine Kindheit.
Genau.
Wann du quasi zum ersten Mal das Gefühl hattest oder wirklich wusstest, ich will das nicht. Und dann waren wir beim ADHS gelandet.
Ja, genau. Ja,
wie kamen wir dahin jetzt? Das ist jetzt wirklich eine sehr gute Frage.
Es ist jetzt wirklich auch ein klassischer ADHS-Gesprächsverlauf.
Sprechen hier zwei ADHS-Menschen miteinander?
Vielleicht. Also es ist wirklich, wenn ich mit meiner besten Freundin spreche, meine beste Freundin hat auch ADHS, Grüße gehen raus, und es ist wirklich immer genau der gleiche Gesprächsverlauf und eine Stunde später landen wir dann wieder so bei dem Thema, wo wir eigentlich angefangen haben.
Und was kannst du definieren? Was sind die drei Hauptgründe, warum du schon so früh wusstest, ich will keine Kinder haben?
Ich weiß halt gar nicht, ob ich das jetzt auf drei runterbrechen kann. Für mich war
Nein, kann man nicht. Es gibt ja 10, 15 Begründungen.
Ja, also und die sind eigentlich alle egal, weil am Ende ist es einfach nur eine emotionale Entscheidung. Und am Ende ist es einfach das Gefühl von, ich möchte das nicht, ich sehe mich dann nicht. Und ich glaube, ich wäre keine gute Mutter. Ich habe das Gefühl, das würde mein Leben nicht bereichern. Und ich finde, ein Kind sollte man wollen. Und ich finde, ein Kind verdient es, absolut gewollt zu sein.
Da machst du ja alles richtig.
Ja, also ich tue dem Kind ja dann auch keinen Gefallen, wenn ich es jetzt kriege, um den Generationenvertrag zu supporten oder so.
Und es ist ja auch gar nicht die Angst vor der Geburt alleine.
Ja, habe ich aber auch.
Hast du auch? Ja, aber das ist ja völlig verständlich.
Ja.
Nein, es ist aber auch generell dieses Gefühl, du bist schwanger und eigentlich Bauchschläferin.
Ja, ganz schlimm.
Und das geht dann ja gar nicht.
Das geht gar nicht.
Und dann habe ich mir kurz, ich habe es gelesen bei dir im Buch, und dann habe ich mir kurz gedacht, ich schlafe immer auf der Seite und weiß, aber wenn es sein muss, schaffe ich es auch auf dem Rücken zu schlafen.
Ja.
Weißt du, wenn man irgendwie im Krankenhaus ist oder irgendwie.
Oh ja.
Sowas. Es geht dann doch, aber auf dem Bauch, das ist für mich so ein ganz krasser Gedanke, so nur auf dem Bauch schlafen zu können. Ja.
Ja, ich kann nur auf dem Bauch einschlafen und dann drehe ich mich, aber irgendwie, sobald ich eingeschlafen bin, drehe ich mich auf den Rücken. Das ist ganz seltsam. Ich schlafe in meinem Bauch einfach am Rücken auf. Niemand weiß, wie der Mechanismus funktioniert, aber ich könnte niemals am Rücken einschlafen.
Hast du es aber mal versucht, mal ein paar Tage hintereinander?
Ich habe es versucht, aber ich liege dann immer so stundenlang wach.
Ja. Ja.
Und dann denke ich mir auch immer, wofür? Also ich drehe mich ja eh auf dem Rücken. Und ist ja eigentlich auch egal, glaube ich.
Total. Du hast angedeutet, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man sich sterilisieren lassen möchte. Es gibt psychologisches Gutachten. Also da gibt es schon tatsächlich ein paar Hürden. Du hattest natürlich erst einmal ein Gespräch bei deiner Ärztin und hattest aber richtig Muffen, oder?
Ich hatte so Angst davor. Also ich glaube, so nervös war ich das letzte Mal vor meiner Führerscheinprüfung. Also ja, ich habe dann noch so mehr davor noch so meine Argumente zurechtgelegt. Ich habe das so richtig auswendig gelernt, wie wenn ich jetzt gerade so ein neues Comedy-Bit auf der Bühne testen will und mir davor noch alles durchlese. Und das mit ADHS.
ADHS auswendig lernen.
Ja. Ja, auswendig lernen geht eigentlich.
Ach, das geht.
Ja, also ich kann mir Dinge relativ gut merken, zum Glück, wenn ich sie auswendig lerne. Aber abrufen ist dann wieder so ein bisschen ein anderes Thema.
Ja.
Aber die war dann eigentlich ganz supportive. Also die hat das besser aufgenommen, als ich gedacht habe. Ich habe dann im Wesentlichen gar kein Argument gebraucht.
Die hat sofort gesagt, okay.
Die hat sofort gesagt, so, ja, wenn sie sich sicher sind, dass sie keine Kinder wollen, dann ist das ja die einzige Methode, die wirklich Sinn macht. Weil warum sollte man sich sein Leben lang Hormone zuführen? Das ist für den Körper jetzt auch nicht gesund. Irgendwann geht es auch ins Geld. Und Spirale vertrage ich nicht. Habe ich schon mal probiert, bin der dann, der mache ich nie wieder.
Ja.
Ja, und ich kenne so viele Frauen noch, die mit Spirale schwanger geworden sind. Also dem vertraue ich auch nicht.
Oh,
unter
ja.
anderem meine Gynäkologin, lustigerweise. Ja.
Witzig.
Mhm. Also so viel zum
bekommen?
Thema. Ja, meine beiden Töchter sind auch Spiralenkinder.
Ja.
Aber so viel zum Thema, wer schwanger wird ungewollt, ist zu tun zum Verhüten. Sogar dem Fachpersonal kann es passieren.
Reden wir über den Pearl Index.
Reden wir über den Pearl Index.
Ich
habe das Gefühl, den kennen so viele Leute nicht.
Nein, der besagt, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Verhütungsmethode eben nicht funktioniert.
Ja.
Da ist die Pille mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit, aber ich weiß nicht, 0,1 oder 0,9, was ist der Pearl-Index?
Ist 0,1 bis 0,9, glaube ich.
Also dazwischen
es gibt
irgendwo
eine Schwankungsbreite.
Das ist die Pille. So, und dann habe ich aber jetzt gelesen, Kondom, was für mich so als quasi das Sicherste eigentlich gilt.
Auch vor Geschlechtskrankheiten natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber Kondom hat einen Pearl-Index von 2 bis 12.
Ja.
Und das heißt ja, also gehen wir mal an, es gibt eine 12 irgendwo, das heißt, jedes 10. Kondom
tatsächlich könnte,
geht kaputt oder platzt oder.
Ja, ist viel. Ist viel. Also ich glaube, das meiste ist ein Anwendungsfehler tatsächlich.
Okay, gut. Anwendungsfehler. Ja. Ja. Dann kann man das schon wieder nachvollziehen.
Ja,
weil man denkt irgendwie, also wenn so alles richtig übergestreift wird, denk mal, das ist doch eigentlich eines der sichersten Sachen überhaupt.
Ja, ich glaube, manche überschätzen sich auch, was die Größe betrifft. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ja, ich glaube, sonst sind es tatsächlich oft Anwendungsfehler. Oder irgendwie kommt man so mit den Nägeln dran und dann reißt vielleicht was ein.
Okay.
Das ist das, wie ich es mir erkläre. Manchmal haben wir auch einfach Pech.
Ich fand es schockiert, auf jeden Fall, die Zahl. Ich dachte, what?
Ja,
2 bis 12?
Das ist wirklich, also ist auch eine große Schwankungsbreite.
Nun warst du aber auch bei der Ärztin.
Ja.
Und die hat dann natürlich von dir auch ein psychologisches Gutachten gefordert.
Ja.
Wie schwer war es, das zu bekommen?
Gar nicht, weil ich schon bei einer Psychiaterin in Behandlung war und mich mit der auch gut verstanden habe. Ich habe der danach direkt eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und habe geschrieben, so, hey Lise, kannst du mir da was schreiben? Also meine Psychiaterin und ich, wir sind noch per Du. Also
ja, hat sie sofort gemacht.
Hat sie sofort gemacht.
Weil die kannte dich natürlich auch ganz gut.
Die kannte mich und die hat sich total darüber aufgeregt, dass das gefordert wird, weil sie ist halt auch sehr feministisch und ist halt auch so, jetzt ist unfassbar, was man da Frauen wieder zumutet.
Und bei der warst du wegen ADHS vor allem?
Genau, also damit ich ein bisschen Ritalin bekomme für hin und wieder mal für Steuererklärungen, wenn ich es gerade brauche.
Das heißt, Ritalin verlangsamt ja auch so ein bisschen. Bist du auch überdreht dann so? Also warst du auch ein überdrehtes, lebendiges Kind, weil du ja eigentlich immer alleine für dich warst?
Ja, meine Mama hat gemeint, ich war total hyperaktiv als Kind.
Okay.
Also ich konnte sehr, sehr schlecht stillsitzen und ich war mal bei meiner Mama war ich so bei so einem Beratungstermin in der Bank mit und da hat sie mir vorher Inlineskates geschenkt und ich bin dann die ganze Zeit so mit den Inlineskates durch die Lobby von der Bank und habe dabei ein Buch gelesen. Also das war ich als Kind.
Also Sterilisation fand dann statt, was sehr schmerzhaft, sehr unangenehm.
Also es ist ja unter Vollnarkose, aber beim Aufwachen war es schon, also der Bauch hat schon gebrannt.
Aber nach 7 Tagen ist die Sache im Prinzip durch.
Also es war nach 2 Tagen schon besser. Also ich habe die Narkose halt auch nicht gut vertragen und dann war mir den ganzen Tag auch schlecht, dass ich mich den ganzen Tag übergeben. Ich habe so einen klassischen Schwangerschaftstag durchlebt nach der Sterilisation, was ein bisschen ironisch war.
Ironischerweise?
Ja.
Aber wirklich?
Voll. Ironischerweise hat sich auch ein Kaiserschnitt vorgedrängelt, weshalb meine OP nach hinten verschoben wurde.
Oh Gott. Also nehmen wir Kinder, die da im Wege stehen.
Absolut.
Nachdem du es dann öffentlich gemacht hast, was gab es denn für Reaktionen, mit denen du so eigentlich nicht gerechnet hättest, dass der ein oder andere mal sagt irgendwie, ja, aber willst du es denn nicht doch mal belegen? Was ist denn, wenn du später ein Kind willst? Das sind die üblichen Sätze, die man dann zu hören bekommt. Ja, ja, oder wenn dein Partner aber das mal möchte, hast einen Partner, der möchte unbedingt ein Kind, bla bla bla. So. Aber mit welcher Art von Reaktion hattest du nicht gerechnet?
Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es so viel positiven Zuspruch gibt.
Ah, positiv.
Ja, also mir haben auch sehr viele Leute erzählt, dass sie sich dadurch endlich einmal gesehen fühlen und dass es für sie ein totaler Gamechanger war, dass ich so darüber geredet habe und sie jetzt dadurch auch endlich den Mut gefasst haben, dass sie das Thema für sich auch angehen. Und das finde ich wahnsinnig schön. Aber was mich schockiert hat, war, wie viele Leute so eine richtig negative Ärzte-Story halt hatten. Also mir hat zum Beispiel eine geschrieben, dass sie einen Gebärmutterhalskrebs hatte und dass der Arzt meinte, sie schauen, dass sie so wenig wie möglich entfernen, damit die Fruchtbarkeit erhalten bleibt. Und sie meinte, sie möchte das nicht, sie hat keinen Kinderwunsch, sie sollen bitte so viel entfernen, dass der Krebs vor allem nachhaltig weg ist.
Auf Nummer sicher gehen.
Genau. Und dann hat der Arzt, während sie in Vollnarkose lag, für sich entschieden, nö, er nimmt jetzt doch einfach so wenig wie möglich weg und sie muss jetzt noch einmal im Halbjahr zur Krebskontrolle, statt dass sie endlich krebsfrei sein kann, einfach weil der Arzt ihre Wünsche übergangen hat, während sie in Vollnarkose lag.
Das war übergriffig. Er wollte ihr wahrscheinlich letztendlich was Gutes tun, aber...
Ja, aber im Wesentlichen hat er sie nicht ernst genommen.
Ja. Hatte das Nachspiel? Weißt du das zufällig noch?
Das weiß ich leider nicht. Ich weiß auch leider nicht mehr, wer mir das geschrieben hat.
Ja.
Aber falls die Person das jetzt gerade hört, gerne melden. Es würde mich sehr interessieren.
Was hat sich denn seitdem für dich verändert? Und man muss dazu sagen, theoretisch... Wenn du mal Kinder haben wolltest, du könntest noch,
ich könnte
oder?
Noch, ja. Ich hab,
das vergessen ja viele.
Genau. Also
du könntest
noch. Ich könnte noch. Ich habe meine Eileiter entfernen lassen. Ich habe aber noch Eierstöcke und Gebärmutter.
Ja.
Die Eierstöcke und die Gebärmutter arbeiten beide auch noch so, wie sie sollten. Da hat sich gar nichts verändert. Ich habe noch meinen Zyklus. Ich kriege noch meine Tage, leider. Aber es ist, ja. Ja. Aber dafür kann ich es mir nochmal überlegen und sollte ich jetzt Kinder haben wollen, In-vitro-Befruchtung wäre noch möglich und dann ist das zwar ein bisschen teurer und ein bisschen aufwendiger, aber das Kind ist dann auf jeden Fall gewollt.
Und was hat sich für dich körperlich verändert?
Gar nichts eigentlich.
Nein.
Also ich bin,
und im Kopf?
Ich bin entspannter geworden.
Also auch beim Sex zum
total,
Beispiel.
Total.
Weil vorher war wahrscheinlich immer diese Angst, schwanger zu werden.
Ja,
oder?
Was könnte jetzt noch schief gehen, obwohl halt eh alles doppelt und dreifach verhütet wurde. Also ja. Ich sage immer, Verhütungsring, Kondom und Charakter haben eigentlich ganz gut funktioniert normalerweise bei mir. Also bisher ist da auch eigentlich nie was passiert. Aber es war dann trotzdem immer noch so eine Restangst im Hintergrund. Und ich habe auch mal von einer gehört, die erst so in der 25. Woche gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Und das war ja meine absolute Horrorvorstellung. Davor hatte ich so Angst. Und die hat halt auch noch weiter eben die Pille genommen und hatte dann halt noch die Abbruchblutungen, was ja keine richtige Periode ist.
Ja.
Und hat dann aber gedacht, so ja, solange ich das kriege, kann ich ja nicht schwanger sein. Und hat es dann erst in der 25. Woche gemerkt und dann kannst du ja nirgendwo mehr einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen.
Ja.
Das war so meine absolute größte Angst, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Ich hatte davon so Albträume.
Gott. Hast du konkret mal gedacht, ich bin unter Umständen schwanger?
Ja.
Also fälschlicherweise?
Tatsächlich,
du
ja. Ich weiß nicht, ob es fälschlicherweise war tatsächlich. Und, ich hatte eben auch mal eine Spirale.
Ja.
Oh Wunder, es war die Spirale. Und also in der Zeit, wo ich die Spirale hatte, ich hatte wirklich meine Tage wie ein Schweizer Uhrwerk. Also so pünktlich jeden Monat zur gleichen Zeit. Und dann einmal nicht. Dann ist es einmal so einen Monat ausgeblieben. Und ich hatte so richtig Angst. Ich habe mir aber auch irgendwie blöderweise nicht getraut, einen Schwangerschaftstest zu machen, weil ich mir gedacht habe, ja, morgen, spätestens morgen wird es schon.
Ja,
und zum Glück habe ich dann meine Tage irgendwann bekommen und war dann nicht schwanger. Aber dann habe ich das so mit so einer Heftigkeit bekommen. Das hat, also hat ja generell Schmerzen ausgelöst mit der Spirale. Also Spirale ist ja generell für viele auch ein Horrorteil, was halt unfassbare Periodenschmerzen auslöst, bei mir auch.
Ja.
Und dann war es aber noch einmal schlimmer. Also da konnte ich wirklich ohne Schmerztablette nicht aufstehen. Und deshalb ist da so die Vermutung da, dass das vielleicht eine Fehlgeburt gewesen sein könnte, für die ich aber sehr dankbar bin, wenn es eine war.
Bedienst du jetzt das Klischee einer kinderlosen Frau?
Also ich habe keine Katze.
so eine Cat Lady aus dir.
Also vielleicht irgendwann, aber gerade bin ich noch zu viel unterwegs für eine Katze. Ich finde Katzen aber cool. Also
ja.
Ich verstehe auch gar nicht, warum Leute so kinderlose Katzenladies irgendwie so haten oder warum die glauben, dass kinderlose Katzenladies ein scheiß Leben haben. Ich denke mir so.
Das ist eine gute Frage, gell?
Das klingt doch eigentlich nach einer guten Zeit, die man dann hat. Also ich finde das auch so lustig. So, es gibt ja immer so Männer, die so negativ kommentieren bei mir, die dann sagen so, ja, du wirst dann später noch alleine mit einer Katze enden, wo ich mir denke so, willst du mich gerade damit bedrohen, dass ich eine gute Zeit haben könnte?
Oder?
Ja. Also ich finde Katzen ganz toll.
Von denen, die sich kritisch geäußert haben auf die Sterilisation, waren das mehr Männer oder mehr Frauen eigentlich?
Mehr Männer. mehr Männer. Also es waren schon auch
keine Männer.
Ja, es waren schon auch Frauen dabei. Aber ich habe das Gefühl, Frauen haben so ein bisschen differenzierter gehatet. Also Frauen waren so, ja, das wirst du schon nochmal irgendwann bereuen. Kinder zu haben ist das Schönste der Welt. Das weiß man halt erst, wenn man welche hat. Ich denke immer so, jo, ist doch schön, wenn es für dich das Schönste ist. Finde ich ganz toll, freue mich für dich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das für mich das Beste ist. Aber bei Männern war es halt wirklich so, ja, bei dir ist es eh besser, wenn du dich nicht vermehrst. Und ja, mit dir will eh keiner Kinder haben. Solche Kommentare kommen halt von Männern. Wo ich immer denke, jo, du hast ein Auto im Profilbild. Also ich würde dich jetzt auch nicht bumsen wollen. Also, da denke ich mir auch so, was nehmen sich die Leute eigentlich raus? So, also, und vor allem, die sagen ja auch im selben Atemzug immer, dass es ja niemanden interessiert, ob ich keine Kinder will, aber es triggert sie dann scheinbar doch, dass ich keiner kriege. Also irgendwie können sie sich auch nicht so ganz entscheiden, wie sie darauf reagieren.
Du hast aber schon eine beste Freundin gehabt, auch als Kind, oder nicht?
Ja. Aber, also ich hatte schon eine Freundin.
Aber nicht viele. Muss man auch eigentlich nicht.
Also die Freundschaften haben sich auch nicht so lange gehalten.
Ja.
Also bin auch mit niemandem mehr so aus meiner Grundschulzeit befreundet. Eine Freundin habe ich noch aus dem Gymnasium. Die sehe ich so einmal im Jahr, aber dann ist es immer super. Habe ich auch sehr lieb. Aber eben bei mir war das damals nicht so. Also ich habe auch fast nur ältere Freundinnen.
Und deine Mutter wurde echt dafür rund gemacht?
Ja.
Dass du keine Bindung zu anderen Kindern gefunden hast? Also
ja, also sie haben zu meiner Mutter gesagt, ich soll halt zur Psychologin mal gehen, weil sie glauben, ich bin autistisch.
Okay.
Ja, aber meine Mutter war dann so, ja, meine Tochter hat einfach ein gutes Gespür, was Menschen betrifft. Wenn sie die anderen Kinder nicht mag, sind vielleicht die anderen Kinder einfach scheiße.
Aber möglicherweise bist du autistisch.
Möglicherweise bin ich es.
Findet man es raus?
Ja, ich versuche das rauszufinden. Also ich glaube, so ein bisschen auf einem Spektrum, das klingt schon ein bisschen nach mir.
Wenn man das weiß, was wird dann anders? Also was ist also das Übliche?
Beim ADHS war es bei mir einfach so, dass ich mir viele Dinge besser verzeihen konnte. Also,
richtig.
Ja, also gerade das, dass ich so viel vergessen habe auch immer oder dass ich bei so Routine-Sachen auch im Job immer Fehler gemacht habe, obwohl ich eigentlich gewusst habe, wie sie gehen und im Kopf alles gut konnte, aber immer wieder haben sie Fehler eingeschlichen, was mich einfach gelangweilt hat.
Du warst eine von den Kindern, die, wie heißt es immer, sie sind nicht hyperintelligent. Wie gesagt, ach, wenn Kinder so ganz schlecht sind in der Schule, dann ist doch das erste Argument, auf das die Eltern überhaupt. Unser Kind ist hochbegabt, ne?
Ja.
Das ist es. Also, nee, du bist ja begabt auf gewisse Weise, das wurde ja festgestellt, oder?
Ja, aber sie meinte nicht hochbegabt.
Aber nicht hochbegabt, okay.
So sehr dann auch. Okay. Aber das war ganz lustig, weil die Psychologin meinte dann so, also ich meine jetzt nicht Hochbegabung, weil sie wissen, eher Hochbegabte sind dann meistens auch anstrengend.
Und zwar oft wahrscheinlich, ne?
Ja, also ein Ex-Freund von mir, da ist Hochbegabung festgestellt worden und da dachte man, ja, da identifiziere ich mich jetzt nicht damit. Also es ist ja manchmal auch lähmend, sowas. Und ja, ich habe dann manchmal so das Gefühl, das geht so mit anderen Sachen einher, die einen ein bisschen belasten.
Eine Frage, mit der du dich auch beschäftigt hast, die dir dann auch irgendwann mal gestellt wurde zwischendurch, ist, würdest du genauso über Kinder denken, wenn du ein Mann wärst? Zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
Also man sagt ja, Männer wollen Kinder, wie Kinder Welpen wollen. Das ist so ein Entwurf, der sich in den sozialen Medien durchgesetzt hat. Und ich glaube, da könnte schon was dran sein, wenn ich so in meinem Freundeskreis so ein bisschen höre.
Ja, es ist schnell mal leichter hingesagt, ne?
Es ist, ja, ich habe das Gefühl, es ist auch ein bisschen leichter. Also schon einmal dadurch, dass das ganze Körperliche wegfällt. Das ist ja einfach ein biologischer Fakt. So, das macht es viel einfacher, ein Kind zu haben, weil du musst weder durch eine Schwangerschaft noch durch eine Geburt, du musst nicht stillen. Das ist halt alles irgendwie entspannter. Aber du hast halt auch weniger Benachteiligung im Job und die Einkommenskurve ändert sich in der Regel nicht so stark und generell habe ich auch so das Gefühl, du kannst als Vater ja auch nichts falsch machen. Also ich hab eben auch Freunde, die Kinder haben und die regen sich aber selber auch schon so drüber auf. So, ich habe eben einen guten Freund, der war mit seinem Sohn beim Kinderarzt und hat gemeint, es war so richtig lächerlich, wie die Leute ihn angeschaut haben. So, also alle haben ihn angeschaut, also alle Frauen in dem Umkreis haben ihn angeschaut, als würden sie ihn gleich heiraten wollen, weil sie so gleich so verliebt waren, weil, oh mein Gott, er geht mit seinem Kind zum Kinderarzt, der ist so ein toller Vater. Und dann meinte er so, ja, wenn meine Freundin mit dem Kind zum Kinderarzt geht, dann schauen die Leute sich nur blöd an, wenn er mal ein bisschen lauter ist.
Interessant.
Ja.
Ich habe Kind bekommen. Mm. Also ich war Vater, der sich viel gekümmert hat, auch ums
sehr
Kind.
Sehr gut, sehr gut.
Ich wurde von den anderen Frauen nicht ernst genommen.
Ja, kann ich mir sogar
vorstellen.
Und das fand
ich so total krass.
Ja, glaube ich.
Wie hinterm Berg, die damals gelebt haben, die haben es nicht ernst genommen. Dass sich Mann darum kümmert, das hat die verstört.
Das ist auch irgendwie komisch, oder?
Total. Also ich kann sagen, ich gehörte nicht dazu.
Ja, also, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
Also Hammer.
Ja, ich höre auch so von so vielen Leuten, dass auch wenn sich der Vater hauptsächlich ums Kind kümmert, dass vom Kindergarten aus immer die Mutter angerufen wird, wenn das Kind irgendwas hat, obwohl die Nummer vom Vater als erstes angegeben wird. Und da denke ich mir auch so, das ist ja für die Väter auch total degradierend, wenn die sich um ihre Kinder gut kümmern wollen und danach ihnen das einfach irgendwie so verwehrt wird oder sie einfach nicht ernst genommen werden. Und eben, da haben Freunde von mir, die eben Kinder haben, die haben da auch so ihre Erfahrungen gemacht, wo sie dann auch gemeint haben, das ist einfach alles ein bisschen seltsam. Mhm. Also sie fühlen sich auch nicht ernst genommen. Und eben ein Freund von mir, der meinte dann auch so, wie niedrig müssen andere Väter die Latte da gelegt haben, dass das jetzt so was Besonderes ist, dass er sich einen ganzen Tag um seine Tochter kümmern kann.
Wirklich. Freundinnen von dir sind natürlich Mütter geworden in der Zwischenzeit. Mhm. Kann man Freundschaften aufrechterhalten mit Familien, meinetwegen Freundinnen, die Eltern geworden sind? Geht das? Denn wir wissen aus der Erfahrung, die Themen sind komplett andere, der Fokus verschiebt sich so. Es ist wirklich schwer, auch aus Sicht der Eltern. Man weiß, man kann wirklich kaum manchmal etwas anfangen mit Menschen, die keine Kinder haben.
Ja.
Was ist deine Erfahrung? Was ist mit deinen Freundinnen?
Also bisher funktioniert das sehr gut. Also natürlich ist der Kontakt ein bisschen anders geworden und ein bisschen seltener geworden, einfach weil sie auch andere Themen haben. Sie haben jetzt einen zusätzlichen Menschen, um den sie sich kümmern müssen. Und ich versuche da einfach mit ganz, ganz viel Verständnis daran zu gehen. Also auch wenn sie jetzt einmal ganz spontan absagen, weil das Kind wieder irgendwas hat, irgendwie eine Sechsfachimpfung bekommen hat, das kriegen die ja irgendwie andauernd. Und also sie da jetzt, ihnen da jetzt auch keinen Druck zu machen und trotzdem immer nachzufragen, wie es ihnen geht. Und irgendwie zu versuchen, mich um sie zu kümmern und den Kontakt eben nicht abbrechen zu lassen. Womit ich mir halt manchmal schwer tue, ist, wenn dann so Sprüche kommen wie, ja, das verstehst du nicht, du hast ja noch kein Kind. Mhm. Aber da muss ich sagen, meine Freundinnen sind da super, die halten sich da alle total zurück.
Und die wissen auch, was ihnen sonst blüht.
Ja.
Und werden gleich verarbeitet, weißt du, auf der Bühne, auf Social Media. Die haben Angst vor dir, das ist die Wahrheit.
Ich habe aber keine Freundinnen, ich habe aber nur Leute, die Angst vor mir haben.
Irgendwann kommt der Punkt, da kann man das nicht mehr unterscheiden. Also.
Nein, ich glaube, wir versuchen uns da gegenseitig mit sehr viel Verständnis zu begegnen. Und ich habe auch sehr viele Freundinnen, die sagen, Julia, ich verstehe dich total. Also man muss das wirklich wollen. Die Evolution hat das wirklich sehr gut geregelt, dass man sein Kind so sehr liebt. Weil wenn man das nicht tun würde, ich hätte es schon ausgesetzt irgendwo.
Gab es trotzdem diesen Punkt, an dem du daran gezweifelt hast, dass man weiter Beziehung, diplomatische Beziehung zu Müttern, zu Mütter werdenden Freundinnen halten kann? Gab es diesen Punkt?
Eigentlich nicht, weil ich finde, das muss man sich so im Einzelfall anschauen. Ja. Also manchmal denke ich mir so, okay, also für mich hast du jetzt keine Zeit, aber du hast jetzt Zeit, um die Terrasse schön zu machen. Okay, message received, bitch. Aber das ist dann halt auch so, dann passt halt wann anders und solange man sich trotzdem noch irgendwie gut unterhalten kann und sich gerne hat, ist das ja auch irgendwie in Ordnung. Wenn der Kontakt vielleicht mal ein bisschen einschläft oder sich mal so ein bisschen reduziert und es wird ja auch besser, die Kinder werden auch größer und werden auch selbstständiger.
Wenn deine Freundinnen sich trauen, dir das Kind mal in den Arm zu geben, wie fühlt sich das für dich an in der Sekunde?
Es kommt aufs Kind an. Also, es gibt,
ob es sediert ist oder ob es gerade schreit.
Ob es schläft. Naja, also eben zum Beispiel zwei Freunde von mir, die haben eine total süße kleine Tochter. Die will auch immer zu mir, lustigerweise. Also Kinder wollen auch oft gerne zu mir. Kinder fühlen sich, glaube ich, ganz zu mir hingezogen.
Ja, weil die noch kein Social Media lesen kann.
Deswegen. Genau, wahrscheinlich. Naja, aber man's, also es gab auch Leute, die haben das mal so mit Katzen verglichen. So Katzen setzen sich auch immer auf den Schoß von den Leuten, die sich am wenigsten für sie interessieren. Ja, und irgendwie ist das bei Kindern scheinbar auch so. Also wahrscheinlich bin ich halt auch einfach die Einzige, die das Kind in Ruhe lässt und nicht die ganze Zeit das Kind bespaßen will. Und dann wollen die halt manchmal zu mir, weil sie halt von den anderen immer bespaßt werden wollen. So habe ich das irgendwie, im Gefühl. Aber eben, wenn das so Kinder von Freundinnen von mir sind, dann mag ich die ja auch. Ja. Also es ist ja auch generell nicht so, dass ich Kinder hasse.
Nein, überhaupt nicht.
Also ich kann mit ihnen nicht so viel anfangen, ich bin manchmal mit ihnen überfordert, aber so, wenn man die ja so von klein auf kennenlernt, dann ist das ja irgendwie was anderes, als wenn da jetzt einfach so ein Sechsjähriges vor dir steht und du keine Ahnung hast, wie du mit dem umgehen sollst.
Du hast halt Eltern erlebt.
Ja.
Und wenn man Eltern mit einem Kind oder zwei Kindern auf der Straße sieht, sie sehen in den seltensten Fällen glücklich aus.
Ja.
Nur das jetzt als reine neutrale Beobachtung oder mal einfach Momentaufnahme so. Aber es ist immer Stress natürlich.
Ich habe wirklich das Gefühl, dass die sehr oft gestresst sind. Und ich freue mich dann aber immer so, wenn ich das Gegenteil sehe. Also ich habe das auch einmal so in der S-Bahn gesehen. Da war so eben so ein Vater mit seinem kleinen Kind und die haben sich so unterhalten und die haben sich so gut verstanden. Und die waren beide so total interessiert aneinander. Und das fand ich so schön so zu zuschauen. So ich hab sogar mein Hörbuch pausiert dafür, weil es mich einfach so wirklich irgendwie so berührt hat.
Aber für mich ein Schuss reicht es noch nicht, ne?
Nee.
Diese kleine schöne Szene.
Nein, glaube ich nicht, dass das noch kommen wird bei mir. Also irgendwie, also ich mache dann trotzdem drei Kreuze, weil das Leben nicht meines ist. Also das ist ja auch immer dann nur eine Momentaufnahme. Es kann ja auch sein, dass das Kind im nächsten Fall, im nächsten Moment so einen Wutanfall bekommt.
Ja, es ist sogar wahrscheinlich.
Ja.
Und trotzdem kennen fast alle dieses Gefühl, der erste Kind, das sieht so goldig aus und sagt so lustige kleine Dinge.
Sie sind ja auch oft lustig.
Weißt du, ja, gut. Aber dieser Moment, dass man sagt, ach, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, den hast du wirklich nie gehabt. Kein einziges Mal.
Gar nichts. Wirklich, wirklich gar nichts. Also manchmal habe ich es mir irgendwie eingeredet, wenn ich jetzt zum Beispiel mit wem zusammen war, der gemeint hat, dass er unbedingt gerne mal Kinder hätte. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht. Aber irgendwie hat es sich nie nach mir angefühlt. Also es hat sich immer angefühlt wie ein Kompromiss, wo ich dann am Ende den Kürzeren ziehe. Das würde ich nicht wollen.
Ich fand ganz schön einen Satz, den du geschrieben hast. Mhm. Und du hast die Frau deines Tätowierers zitiert.
Ah ja.
Und das finde ich so schön. Die ist selbst zweifache Mama und sagte, ich habe mal gehört, man kriegt nur das, was man ertragen kann. Ich halte überhaupt nichts aus. Deshalb habe ich zwei sehr liebe, brave Kinder.
Die sind wirklich sehr lieb und brav.
Ja, das ist ein mega interessantes Statement. Man kriegt immer nur so viel zugemutet vom Universum, von wie man ertragen kann.
Ja, sie hat immer gesagt, wir halten gar nichts aus.
Ist eine interessante Beobachtung. Viele werden jetzt gerade schimpfen, weil sie das so gar nicht nachvollziehen können.
Ja, natürlich. Aber ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die hat so ein High-Need-Baby. Und der ist halt wirklich anspruchsvoll, das ist wirklich kein Anfängerbaby. Und da denke ich mir aus, das Universum muss ja auch zugetraut haben, dass sie eigenhändig einen Atomkrieg gewinnen könnte.
Ja, es ist ja schon sommerlich im Prinzip.
Ja.
Man sieht deine krassen Tattoos gerade, die sind so schön, so elaboriert.
Die sind von meinem Tätowierer.
Das ist eben drum, das sind alle von ihm, oder?
Die drei hier sind von ihm.
Die drei auf dem linken Oberarm.
Genau.
Die aus Wien?
Aus Wien, genau.
Aus Wien. Also sehr interessant ist ja dieses Motiv mit dem Skelett. Das ist ein Skelett, das sitzt oder auf einem Stuhl.
Auf einer Schaukel sitzt
es. Das ist ein Skelett auf einer Schaukel.
Genau.
Wo kommt dieses Motiv her?
Das war so eine Idee. Also er hatte irgendwie, also ich habe mit ihm einen Termin ausgemacht, ohne zu wissen, was ich haben will, einfach weil ich ihn sehr gerne mag und weil wir uns gut verstehen und weil ich seine Tattoos alle schön finde und ich mir von ihm alles stechen lassen würde, so außer einen Froschbart.
Also ein Freifahrtschein, ey.
Ja, der kann so ziemlich machen, was er will, solange es nicht ausschaut wie ein Geschlechtsteil oder wie ein Viech vor der See, vor dem ich Angst habe. Mhm. Aber der hat auf seiner Insta-Seite hat er auch so ein Bild von einem Skelett gepostet und ich fand das so cool, dass ich gesagt habe, so irgendwas Ähnliches wäre cool, vielleicht mit einem Weinglas in der Hand, aber vielleicht noch mit einem coolen Outfit. Und das hat jetzt auch ein Kleid an.
Richtig, ein Skelett, wenn es ein Kleid hat und er sitzt auf einer Schaukel. Jetzt sehe ich die Schaukel auch richtig.
Genau.
Jetzt sehe ich auch, wie die Skeletthände da sich an der Schaukel festhalten.
Genau,
dann haben wir darunter eine Tasse.
Genau, eine Teetasse, Storm in the Teacup.
Das ist fast die berühmte japanische Welle.
Hokusai, ja.
Hokusai, die Welle. Ist es,
genau.
Soll auch die Welle sein.
Soll auch die sein.
In einer Teetasse. Krass.
Ja.
Interessant.
Ja, das ist das erste Motiv, was er mir gestochen hat.
Witzig. Und
ja, seine Freundin meinte auch, das ist eines ihrer Lieblingsmotive von ihm. Und sie hat sich voll gefreut, dass wir uns kennengelernt haben und sie die Teetaste so live gesehen hat.
Hammer. Und dann gibt es noch Boxhandschuhe.
Boxhandschuhe, ja.
Man spürt förmlich das Leder. Also die sind schon sehr, also mit sehr vielen Schattierungen. Also
voll.
Das ist schon eine sehr feine Arbeit, ne?
Ja, also er ist auch unfassbar begabt.
Ja, die sehen so echt aus.
Mhm.
Krass, dass man so fein das machen kann auf der Haut. Finde ich total erstaunlich eigentlich.
Ja.
Welche Beziehung hast du zum Boxen?
Ich habe sehr lange geboxt. Also ich habe über 3 Jahre, 5-mal die Woche bin ich boxen gegangen.
Wow.
Und jetzt kommt dieser klassische Satz, ich fühle mich dann immer wie so ein Typ, der sagt, der wäre Fußballprofi geworden, aber dann hat sich das Kreuzband gerissen. Aber ich war wirklich auch gut im Boxen und ich habe mir dann aber die Hand verletzt und dann musste ich mal eine Zeit lang aufhören.
Du wolltest boxen, weil du andere Kinder verprügeln wolltest. Also sportlich gesehen im Wettbewerb, meine ich jetzt. Das ist auch der Grund, wenn wir dich einmal nur kurz analysieren. Deswegen wolltest du boxen.
Aber ich habe erst im Erwachsenenalter angefangen.
Ach so.
Ja.
Okay. Und warst du gut bis zur Verletzung?
Ich war gut bis zur Verletzung, ja. Aber ich habe keine Boxerhände, so meine Hände sind sehr schmal.
Ja.
Ja, und ich war auch mal Handmodel. Das, ja.
Du warst Handmodel?
Ich habe das einmal gemacht, aber ich baue heute noch so meine halbe Persönlichkeit darauf auf.
Ja. Ist gut für Selbstbewusstsein,
ist gut
oder?
Für Selbstbewusstsein.
Haben wir deine Hände irgendwo schon mal gesehen?
In einer Werbung für eine Nagelfeile vielleicht.
Okay. Ja. So lustig.
Die haben mir nicht genug gezahlt, dass ich den Namen dafür jetzt sage.
Und unter dem Träger, was ist das? Sieht aus wie eine Krone.
Ist eine
oder?
Krone, genau.
Es ist eine Krone.
Ja.
Okay, eine Königskrone,
ja.
Fast schon. Sie sieht nicht sehr weiblich aus, die Krone. Ich finde, es sieht ja aus wie eine Krone von einem männlichen König.
Ah, so habe ich das noch gar nicht betrachtet.
Frauen haben sonst, schön. Königinnen kriegen immer so zärtlichere Kronen, glaube ich.
Ja,
das ist schon so eine Prunkkrone, so König Löwenherz oder so.
Weißt du, so. Ja, das ist eine interessante Analyse.
Okay,
ja,
und was ist da der?
Das ist eine peinliche Geschichte, das ist ein Trennungstattoo, wo ich 18 war.
Okay, ein Tattoo, das du dir gemacht hast als Trost für eine Trennung.
Ja.
Okay.
Ja, das ist ein bisschen peinlich.
War das einer dieser komischen Typen, die eigentlich völlig daneben waren und du bist trotzdem bei ihnen geblieben? Du hattest eine kleine Rubrik mal auf Instagram.
Nein, tatsächlich nicht. Der ist einfach nur drauf gekommen, er hängt noch an seiner Ex-Freundin.
Ach, okay, ja, gut.
Er war aber sehr ehrlich, muss man jetzt im Nachhinein sagen. Also es war jetzt nichts, was ich nicht habe kommen sehen. Also, der hat schon mit offenen Karten gespielt. Kann man jetzt gar nicht einmal als Arschloch labeln, leider. Aber es hat mir halt damals, ich war mit 18 noch ein bisschen dramatischer, als ich es jetzt bin.
Ja.
Und hat damals natürlich meine Welt zerstört.
Okay, aber an Arschlöchern hast du genug gehabt auch, oder?
Ja.
Also ich liebe das ja so im Österreichischen, das Wort Arschloch, weil es einfach so klingt wie so ein Kompliment.
Das höre ich so oft.
Ja, oder wenn du bist so ein Arschloch. Also es klingt so liebevoll fast.
Ja.
Oder?
Das Arschloch, ja.
Was macht der Kanadier heute, von dem du mal erzählt hast?
Oh Gott, ich hoffe gar nichts. Na, der ist jetzt zum Glück nach Prag gezogen, also die in Wien sind los.
Okay, los. Denn das war auch wirklich eine Story, die hat mir so große, große Freude gemacht. Der wirklich während des Sex...
Du bist so gut vorbereitet.
Aber der während des Sex zu dir gesagt hat, tell me that you love me.
Ja, beim ersten Mal nämlich.
Beim ersten Mal
ja,
schon.
Nach 5 Minuten oder so. Also du hast, glaube ich, Probleme, die du aufarbeiten solltest. Aber da dachte ich mir so, Jule, das ziehst du jetzt durch für die Bühne. Schau mal, was dann jetzt noch kommt. Das ist geschenktes Material.
Und es kam so einiges, oder?
Ja.
Was konntest du vom Kanadier noch verwerten auf der Bühne?
Der hat immer über das österreichische Bildungssystem gelästert und meinte so, ja, die Kanadier haben so viel besseres Bildungssystem. So in Österreich wissen Frauen teilweise nicht einmal, in welcher Zyklusphase sie sind. Und dann dachte ich mir so, wisst ihr das? Und er meinte so, ja, so eine Eisprung-Lutealphase, das lernen wir in der ersten Klasse. Und okay. Ich dachte mir so, scheiße, Lutealphase, ist das zunehmender oder abnehmender Mond? Also irgendwie hat er schon einen Punkt.
Ja, aber hey, der kannte sich eigentlich aus.
Der kannte sich eigentlich aus. Also scheinbar ist Kanada eh total gut. Also er hat auch die ganze Zeit darüber geredet, wie gut Kanada ist und wie scheiße Österreich ist. Und dann dachte ich mir so, ja, aber warum bist du hier? So, du kannst doch wieder nach Kanada zurückgehen, wenn es dir so viel besser gefällt. So, es zwingt dich ja niemand hier zu sein.
Und warum war er hier? Also in Österreich? Nicht hier, aber in Österreich?
Ich weiß es ehrlich nicht.
Okay.
Keine Ahnung, ich habe da auch irgendwie keine Antwort aus ihm rausbekommen. Also ich vertrete ja die Theorie, dass der sie irgendwas dort zu Schulden kommen hat lassen und dann irgendwie so rechtliche Probleme hatte. Ich schätze Steuerhinterziehung. Ich kann mir Steuerhinterziehung sehr gut vorstellen, weil der war sehr reich.
Ich verstehe. Was er nicht bekommen hat in Kanada, das war Liebe.
Scheinbar, ja.
Deswegen, can you tell me that you love me?
Ja, wahrscheinlich. Ja, dann hat er irgendwelche Sachen aufarbeiten müssen und irgendwelche Defizite gehabt.
Du bist jetzt einige Zeit ja hier in Deutschland.
Ja.
Fallen dir auch heute noch immer, du kennst Berlin natürlich auch schon eine ganze Weile, aber ist ja was anderes, wenn man hier lebt,
ja.
Fulltime. Fallen dir heute noch Dinge an Deutschland auf, die dir auch merkwürdig erscheinen, weil sie so anders sind als in Österreich?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt einfach nur so meine Familie und mein Umfeld ist, was da so ein bisschen anders war. Aber was bei mir schon einmal passiert ist in Deutschland, ist, ich war mit einem deutschen Kollegen Kaffee trinken und er hat dann gezahlt und ich habe einfach mich bedankt. So. Und danach hat er darüber gelästert, wie unfreundlich ich war, weil ich ihm nicht angeboten habe, dass ich ihm meinen Teil PayPal.
Okay.
Und ich dachte mir so, ja, aber also bei uns in Österreich ist es so, wenn wir sagen, Rechnung zusammen, dann zahlen wir auch zusammen. Ja, also meine Verwandtschaft, die hat ja auch noch so einen jugoslawischen Migrationshintergrund, da sind wir dann sehr stolz. Und bei mir sind so, du willst jetzt die 4,30 Euro zurückhaben, weißt du was, ich gebe dir 20. Schlechtig.
Schlechtig. Du hast aber auch noch, erinnere ich mich, ein Einhorn-Tattoo irgendwo,
ja,
oder?
Ja, hier.
Ach, da ist das im Handgelenk.
Genau,
das war so
im Handgelenk.
Zurück, das konnte ich so gar nicht sehen.
Ja.
Das sieht eigentlich aus wie das erste Tattoo, das du dir hast stechen lassen. Weil es noch so zart ist an einer Stelle, die man nicht so leicht sieht.
Nee, das erste Tattoo ist auf der Rippe. Das sieht man jetzt gar nicht.
Okay.
Ja, das war an meinem 18. Geburtstag habe ich mir das geschenkt.
Was ist das?
Eine Schreibfeder, wo so ein Tintenherz raustropft. Also das ganze Klischee-Tattoo, das man mit 18 halt sich machen lässt. Aber ich finde es trotzdem nach wie vor cool. Und das war bei einer Fitnessstudio-Eröffnung von meinem Studio. Und da war so eine Tätowiererin da und die hat gratis tätowiert. Und
was man wollte? Oder nur
also die hat so einen Katalog gehabt mit so Sachen, mit so Motiven. Mhm. Und dann konnte man sich da halt eins aussuchen. Und ich dachte mir so, ja, ich bin jetzt 27, war ich damals. Es ist der richtige Zeitpunkt, um mein Einhorn tätowieren zu lassen. Warum nicht?
So frisch sind die alle noch?
Die sind relativ frisch.
Die sind alle relativ frisch?
Ach, ja, krass. Also die sind von über 10 Jahren.
Ja.
Und dann habe ich noch eine Schreibmaschine auf dem Oberschenkel. Die war 2018. Aber sonst ist alles relativ frisch.
Warum die Schreibmaschine? Das finde ich mal was Besonderes.
Ja, die haben sich auch sehr gefreut über die Schreibmaschine. Ja, weil ich gerne schreibe.
Ach so, eine Schreibmaschine. Hast du jemals auf einer Schreibmaschine geschrieben?
Tatsächlich ja, aber nicht Bücher oder so, sondern ich habe mal meine Mutter in meiner Arbeit besucht und da hatten die so eine Schreibmaschine stehen und damit habe ich mich beschäftigt.
Super. Ja. Und dann ist aber noch innen, ach, das ist ein Mikrofon.
Ist ein Mikrofon,
oh,
ja.
So ein altes amerikanisches Oldstyle 50-60s Mikrofon. So.
Das andere schaut zufalllos ähnlich aus.
Ah, verstehe.
Und das will ich auch nicht auf dem Arm tätowiert haben.
Ach, ist lustig. So, du bist die Autorin.
Ja.
Wir machen eine kurze Autorinnenvervollständigung.
Okay.
Vervollständige die Sätze, folgende Sätze. Zunächst mal, ich bin trotz allem ein guter Mensch, weil...
Oh Gott, das ist schwer.
Du hast jetzt so voll beleidigt geguckt gerade, weil ich das gesagt habe. Ich denke nur an eine Aussage von dir vom 7. Oktober 2024. Ich bin kein guter Mensch. Deswegen. Da hast du gesagt, ich bin kein guter Mensch. Aber, weiß gar nicht mehr, wann du das gesagt hast,
Nein,
oder?
Weiß ich gar nicht mehr.
Du hast
kennst mich besser als ich
mich selber. Siehst du, da habe ich mir gedacht, falls sie sagt, das ist falsch, ich habe mir das Datum extra notiert, 7.
Ich
Oktober
dir sofort.
24, ich bin kein guter Mensch.
Du, ich weiß nicht einmal, was ich gestern gemacht habe. Also ich glaube dir alles, was du mir über mich erzählst.
Deshalb die Möglichkeit zur Rehabilitation. Ich bin trotz allem ein guter Mensch, weil...
Weil ich glaube, ich bin sehr fair und ich gebe jedem Menschen eine zweite Chance.
Schön. Da habe ich letzte Woche so einen tollen Satz gelesen. Der erste Eindruck, da ging es darum, wie man sich so anderen Leuten präsentiert.
Mhm.
Und dann ging es um den ersten Eindruck, der nie eine zweite Chance bekommt.
Aber mir schon.
Nein, aber ist das nicht schön?
Ja.
Weil der erste Eindruck ist immer der erste Eindruck.
Ja,
den kann man nicht mehr auch wirklich so rückgängig machen, weil der erste Eindruck bleibt Und der hat nie eine Chance, eine zweite Chance, weil es ja der erste Eindruck ist.
Das
fand ich total clever formuliert.
Ja, stimmt. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.
Nur nicht für den ersten Eindruck. Für den Menschen
absolut,
alles.
Für den Menschen, ja.
Aber nur nicht für den ersten Eindruck.
Ja.
Das ist total poetisch.
Das stimmt.
Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in welchem Buch das war.
Ich habe es aber auch schon mal gelesen, ich weiß jetzt aber auch nicht, wo.
Am glücklichsten sind definitiv...
Kinderlose Singlefrauen.
Was ich wirklich gut kann und keiner weiß.
Fakten über den Eurovision Song Contest ab 2011 zu rezitieren.
Das Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens gehört, ist...
So eine einfahrende U-Bahn.
Eine einfahrende U-Bahn.
Ich mag das Geruch.
Ja.
Ich mag auch den Geruch von U-Bahn-Stationen. Damit bin ich sehr alleine.
Aber nicht in Berlin.
Kommt drauf an. Also kommt drauf an, ob da sich gerade jemand entleert hat.
Gut, deswegen passiert ja vielleicht öfter als in Wien, wie du vorhin angedeutet hast.
Ja, deutlich öfter. Aber so diesen Geruch von diesen Gleisen, irgendwie mag ich das.
Mhm. Ja, ist aber so interessant. Ich meine, das Geräusch einer ankommenden U-Bahn ist halt auch so toll, weil jetzt kommt sie endlich.
Mhm, genau.
Also es geht weiter.
Ja.
Das ist das Tolle.
Voll.
So, was mich sofort zum Lachen bringt.
sind so Videos darüber, wie so Hunde irgendwas Dummes machen oder irgendwas Lustiges machen und die so irgendwie ihren eigenen Schwanz nachjagen oder so. Ich muss da immer lachen.
Keine Katzen, das sind Hundevideos.
Nee, Katzen mag ich aber auch. Katzen finde ich auch super lustig.
Mein liebstes...
Oder was mich auch immer sofort zum Lachen bringt, sind so diese Videos. Kennst du diese Videos, wo man so Harry Potter Videos rauscuttet, aber einen anderen Soundtrack drunter legt? Nein? Das ist so lustig. Das ist so unfassbar witzig. Da gibt es so eine Szene, wo im sechsten Teil, wo Draco Malfoy ins Bad rennt und Harry ihm nachläuft, aber sie haben Love Me Like You Do von Ellie Goulding drunter gelegt. Ich lache Tränen bei sowas. Ja.
Sehr cool.
Kann ich sehr empfehlen, solche Videos. Die sind super.
Sehr schön. Mein liebstes Küchenutensil ist?
Wasserkocher.
Bist du ein Wärmflaschenmensch? Auch?
Ein was?
Wärmflaschenmensch? Bist du ein Wärmflaschenmensch?
Ja, und ich bin Teetrinkerin. Ich bin keine Kaffeetrinkerin.
Eine meiner ungewöhnlichsten Angewohnheiten ist?
Ich finde die eigentlich alle relativ normal, aber ich verbringe auch relativ viel Zeit mit mir selber.
Ja. Ja, dann hast du vielleicht auch keine. Ist ja auch gut.
Also ich glaube, ich habe sehr viele davon.
Aber du bist eine Comedian, du möchtest ungewöhnliche Angewohnheiten haben.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass ich sehr viele davon habe, aber sie einfach nicht sehe, weil sie für mich normal sind.
Und letzter Satz. Ich weiß, es wird alles gut, wenn...
Wenn ich mich selber bescheiße und mir das einrede.
Ah, okay. Wo hast du dich das letzte Mal selber beschissen?
Ach, ich mache jeden Morgen so eine Ich-bin-Meditation. Also
machst du das?
Ja. Das mache ich jetzt. Und ich bin ja bisexuell, aber ich wäre lieber komplett lesbisch. Und ich sage, ich mache jetzt immer so eine Ich-bin-Meditation, ich bin genug, ich bin geliebt, ich bin gay.
Das ist lustig. Ich denke immer, ich wäre gerne bisexuell, ja, weil man einfach so viel mehr Möglichkeiten dann hat.
An sich ja. Also vor allem als Mann tatsächlich.
Ja.
Weil also als Mann sich Männer aufzureißen, ist total easy.
Ja,
also meine schwulen Freunde, die haben unfassbar gut Game.
Ist das bei lesbischen Frauen schwerer?
Ja, also bei mir ist es halt so, weil ich das nicht einschätzen kann. So, also ich habe gar keinen Gator. Das ist ganz schlimm. Ja. Ich sehe das überhaupt
nicht. Kein Gator, anderen. Also ein Gay Radar.
Ja, genau, also habe ich nicht. Und ich check das auch bei Frauen nicht, wenn sie mich anbaggern. Ich denke dann immer, die sind einfach nett. Und ich traue mich dann aber irgendwie nie so ganz. Also ich finde es schwerer.
Oh, herrlich.
Ich bin auch kein Dating-App-Mensch, deshalb. Ich kann das nicht.
Du hast ja studiert auch mal, ne?
Ich habe mal studiert.
Du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, ja. Publizistik, du warst ja auch mal journalistisch schon tätig, Werbetexterin, Bloggerin. Auf welchen Werbetext bist du heute noch stolz?
Auf gar keinen.
Nee? Okay, welchen hast du gemacht?
Ich habe gar nicht so viel Werbetexte gemacht, ich habe Webtexte gemacht. Also ich habe sehr viel über edle Wollsorten habe ich viel geschrieben.
Edle Wollsorten.
So Cashmere Merino.
Okay, gibt es eine gute Überschrift? Man braucht ja immer gute Überschriften, ne? Und dann manchmal auch Zwischenüberschriften.
Ja, aber ich erinnere mich ehrlich gesagt an keine mehr.
Und da hast dann aber irgendwo die Liebe zur Bühne entdeckt. Deswegen, wann hat deine Bühnenkarriere angefangen? Man muss ja sehr von sich überzeugt sein und man muss sich selbst sehr witzig finden.
Ja.
Und man hat einfach wahnsinnig viel Mut und will das einfach mal ausprobieren. Beides, finde ich, sind extrem krasse Moves.
Ja, also ich kann dir genau sagen, wann es angefangen hat. Das war am 16. Dezember 2019. Mhm. Da hatte ich irgendwie so, 2019 war so kein aufregendes Jahr für mich.
Hast einen Beruf gehabt.
Da habe ich einen Beruf gehabt, genau. Mhm. Da war ich in einer Marketingagentur. Und das war halt nicht so aufregend. Und ich habe dann noch so am Ende des Jahres, abgesehen von einem wirklich sehr tollen Song-Contest dieses Jahr, habe ich noch ein Highlight gebraucht. Und das, dann dachte ich mir so, ja, zum Schluss, ich probiere es einfach mal aus, wie witzig ich bin. Weil irgendwie, ich würde es gerne mal probieren.
Aber du warst schon witzig, haben deine Freundinnen immer über dich gelacht. Also du warst schon auch immer die Witzige in der Runde.
Kommt auch an, in welcher Runde. Also in manchen Runden ziehe ich mich auch einfach zurück. Da bin ich jetzt nicht so jemand, dass ich unbedingt den Mittelpunkt spielen muss. Aber so Freundinnen, wenn ich denen was erzählt habe, die haben schon auch gelacht.
Okay,
und die meinten schon auch, dass sie sich vorstellen könnten, dass ich das könnte.
Okay.
Und ich habe dann irgendwie Bock drauf gehabt. Und dann war so eine Show in Wien, die war einen Tag vor der Firmenweihnachtsfeier. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das jetzt total peinlich wird, dann kann ich am nächsten Tag auf Firmenkosten Frust saufen.
Also ein Open Mic, oder?
Genau, ein Open Mic
war das. In Wien?
In Wien.
Mhm.
Also es waren mehr Comedians als Zuschauer da. Und ich war so nervös. Ich wollte mir unbedingt so richtig einen reinstellen, damit ich mir so die Nervosität wegtrinken kann. Und ich bin einfach nicht betrunken geworden an dem Abend. Und ja, ich habe wirklich vor Angst was auf die Bühne gekotzt. Also ja, ich habe total eigentlich Angst vor Public Speaking.
Wie hast du dich danach gefühlt?
Super.
Weil du es ja geschafft hattest, dich überwunden hast. Queen of the World, oder?
Genau so habe ich mich gefühlt.
Krass.
Also es war so eine unfassbare Erleichterung.
Was hast du als erstes erzählt bei dem Abend?
wie nervös ich bin.
Das machen sie wahrscheinlich alle, oder? Ja. Also, es ist aber auch ganz gut, das mitzuteilen, weil, das
ja, aber man merkt es ja sowieso.
Kriegt es aus dem Körper raus. Es ist gut, das anzusprechen.
Genau, und die Leute merken es ja sowieso, wenn du so wirklich sehr nervös bist. Also ich habe mich ja verhaspelt und ich habe wirklich, also ich habe gezittert. Es gibt noch ein Video davon. Ich habe mir das ein Jahr nicht anschauen können, weil ich mir selber so leid getan habe. Und so heute, ich will mich da einfach nur so umarmen und will ich sagen so, hey, es wird alles gut, du wirst dich dran gewöhnen, es wird besser.
Und das zweite Thema war Dating?
Ja, ich weiß den Joke nicht mehr, aber ich glaube, irgendeine Referenz zum Berliner Flughafen war dabei.
Aha, sogar Berliner Flughafen. Mhm. Heute deine Heimatstadt.
Absolut, ja. Habe ich damals auch nicht kommen sehen.
Julia, herzlichen Dank.
Ich danke dir, es war sehr schön bei dir.
Für die Begegnung. Ja. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wer mehr einfach über dich erfahren möchte und auch warum du keine Kinder möchtest, dein großes Thema, mit dem du auch in der Öffentlichkeit vertreten bist, der kann ganz viel darüber lesen in diesem Buch I'm Not Kidding.
Genau.
Gibt es einen Untertitel?
Warum ich keine Kinder möchte und dafür keine Entschuldigung brauche.
So war das, genau. Siehst du mal.
Dann hättest du mich fast erwischt.
Was? Nein, ich wusste jetzt wirklich nicht, weil ich habe es natürlich stehen auf irgendeinem Zettel, ja. Aber den habe ich jetzt nicht parat gehabt. Ja. Und da habe ich gedacht, ich lasse es dich sagen.
Ja, total. Ich habe ihn so oft gelesen und ich verhaspel mich aber immer noch dabei, wenn ich den sage.
Oh. Danke dir für heute und bis die Tage wieder.
Danke ebenfalls.
Talk mit Thies.
Das war schön, mit Julia Brandner. Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, ich bin Melita Wahlam. Neugierig, umweltbewusst und immer auf der Suche nach alltagstauglichen Nachhaltigkeitstipps.
Und ich bin Florian Kienast. Gemeinsam mit dem Besser-Leben-Team liefern wir euch Fakten statt Panikmache, Know-how statt Mythen und vor allem machbare Lösungen für euren Alltag.
Welche Milch ist am gesündesten, fragen wir zum Beispiel. Oder wie lange hält eine Wärmepumpe?
Wie viel Tierwohl steckt wirklich hinter den Haltungsformen beim Fleisch?
Wohin mit den alten Handys?
Was gehört auf den Kompost? Und muss ich jedes Mal das Licht ausmachen, wenn ich den Raum verlasse?
Und braucht's extra Wasserfilter oder ist unser Leitungswasser auch so gut?
Jede Menge Aha-Momente ohne erhobenen Zeigefinger. Besser leben. Ein Premium-Podcast von Bayern 1.
Jeden Sonntag neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es gute Podcasts gibt.
Hört mal rein!